Ach, schön, oder? Ich hoffe, ihr erlebt das auch öfters. Das baut auf, man fühlt sich zu Hause, man sieht Menschen, die ein Wohlwollen anschauen. Kann gar nicht schiefgehen, ne? Im letzten Jahr habe ich viel darüber nachgedacht, auch was in unserer Gesellschaft so passiert. Ihr wisst, inzwischen haben es die Fake News in unsere Nachrichten geschafft. Alle möglichen Dinge, wo man nicht mehr weiß, wo ist man uninformiert, wo ist man desinformiert, was kann man eigentlich noch glauben, titelte eine Zeitung. Und ich habe immer wieder auch Jesus gefragt, Herr, wie können wir als Gemeinde ein Stück vorbereitet sein da drin, gegründet sein? Können wir in irgendeiner Weise, wie können wir damit umgehen? Und ich hatte den Eindruck, es ist gut, wenn wir als Christen Unterscheidungsvermögen lernen. Unterscheidungsvermögen in einer Zeit, wo so vieles irgendwie verwirrend und durcheinander manchmal ist. Und ich bin über ein Wort gestolpert, das war mein Motto im Theologiestudium. Ihr werdet das sicherlich alle kennen. Es steht ganz am Ende vom 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Und da ist es im Grunde die Schlusssätze. Dort sagt Paulus der Gemeinde in Thessalonich: Den Geist löscht nicht aus. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles. Das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Das war's schon. Ich will euch zuerst eine Frage stellen. Wer könnte mir mal einfach so zeigen, was sind 35,3 Zentimeter?
Okay, manchmal das schon ein Wagnis. Okay, so viel etwa. Okay, jetzt. Also wir haben inzwischen ein Angebot zwischen so und so. Okay. Da haben wir auch zwei Angaben, so viel etwa. Okay, wer ist es? Ich brauche es jetzt aber genau. Okay, wer hat es genau? Ja, okay, das ist vielleicht eine Hilfe, nicht? Also, wer würde sagen, von seinem Gefühl her hat er genau die 35,3 cm? Ja, du bist sicher, nicht? Okay, das ist ja auch Erfahrungswert, nicht? Super. Ich bin ja gar nicht so pingelig, aber die Post ist es. Wollen genau beim Großbrief 35,3 cm. Man kann ihn ja erklären, also ich bin aber der Meinung, das sind 35,3 cm. Das nützt dem mir gar nichts. Trotzdem werden sie sagen, speichspartiert, Schlafpause. Ja, erklär ihnen das mal, dass mein Gefühl da überhaupt nicht entscheidend ist. Oder ich hätte eine Abstimmung machen sollen bei Facebook. Wie viele sind überzeugt, dass das richtig ist? Wie gesagt, interessiert uns nicht. Trotzdem. Also, wir haben einen Meterstab, ich habe mit sicherheitshalber ja noch ausrüsten müssen, von Johann heute Morgen. Also, können wir mal kurz sehen, wie viel sind es? 35,3? Also, so. Ihr wart schon gar nicht so schlecht, ne? Also, es ist gut.
Ich habe noch nicht angemacht, Verzeihung. Konntet ihr einigermaßen trotzdem verstehen? Ah ja, ihr seid schon da. Es ist gut, ja einen Maßstab zu haben. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, denn eigentlich hatte ich den Eindruck, in unserer Gesellschaft haben wir die Maßstäbe abgeschafft in den letzten Jahrzehnten. Das wird dann sehr problematisch, wenn man Gut und Böse unterscheiden möchte. Also ich weiß noch eine Zeit, viele Diskussionen, wo gesagt wird, also Böse gibt es eigentlich so nicht. Es gibt verschiedene Fehlverhalten, aber entscheidend ist, was für dich persönlich gut und böse ist. Das ist ja sehr, sehr unsicher, nicht? Da komme ich so auf mein Gefühl mit den 35,3 Zentimetern. Ich hatte mich am Anfang gedacht, das ist doch ein wunderbares Wort,
in dieser ganzen Umgebung und Gesellschaft, in der wir heute sind. Prüft aber alles, das Gute haltet fest, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Das ist aber ziemlich schwierig, wenn wir verlernt haben, Gut und Böse zu unterscheiden. Also merke ich, ganz schön Herausforderung. Es ist offensichtlich nicht ein Rat an die Gesellschaft, es ist ein Rat an die Gemeinde Jesu. Und Paulus hatte auch eine bestimmte Grundlage, weil er wusste, diese Christen, an die er schreibt, sie hatten einen Maßstab. Ein bisschen weiter vorher im Thessalonicher Brief, da erzählt er und erinnert sie an das, was sie angenommen haben. Da sagt er, darum danken auch wir Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden wirkt. Ihr habt das Wort, das verkündet wurde, das Evangelium, als Gottes Wort aufgenommen. Das ist für euch der Maßstab geworden, der in euch wirkt. Das ist die eine Grundlage, auf der er sagt, ihr habt etwas zu unterscheiden. Denn es gibt ja schon ein Problem bei uns Menschen, und zwar seit Anfang an. Denn wenn ich es richtig verstanden habe, wussten Adam und Eva auch ein bisschen besser als Gott Bescheid, was gut für sie ist. Meinten sie zumindest. Ihr erinnert euch. Gott hatte eigentlich gesagt, was gut ist für sie oder was nicht gut ist. Naja, sie ließen sich täuschen. Und wir haben dieses Vermächtnis bis heute, nicht? Dass wir eigentlich immer davon ausgehen, so wie ich denke, ist ja erstmal richtig. So wie ich aufgewachsen bin, ist es selbstverständlich so und auch okay. Und wir kommen erst durch so eine Verunsicherung vielleicht auch des Evangeliums dahinter, dass wir vielleicht gar nicht so genau immer erkennen, was gut und böse ist. Es gibt ein natürliches Empfinden für richtig und für falsch. Es gibt so ein Gewissen. Aber unser Gefühl kann uns manchmal ganz schön täuschen. Und unsere Meinung und unsere Theologie kann manchmal auch daneben liegen. Nun haben sie das Wort Gottes angenommen und haben einen Maßstab, an dem sie messen können, was gut, was böse ist. Und ich war überrascht, dass Paulus ihnen noch was an die Hand gibt. Er malt ihnen nämlich sehr ausführlich sein eigenes Verhalten vor die Augen. Er gibt ihnen sozusagen sein Beispiel. Und er beschreibt ihnen immer wieder, Mensch, ihr wisst doch, wie wir uns unter euch verhalten haben. Dass wir zart waren, wie eine stillende Mutter euch gegenüber. Wir haben euch geliebt. Wir sind nicht mit dem Motto gekommen, uns zu bereichern. Wir haben uns nicht eingeschmeichelt. Wir haben nicht Ehre gesucht bei euch. Und er gibt ihnen damit etwas an die Hand, nämlich etwas, was sie vor Augen hatten. Sie haben lebendige Menschen vor Augen, die sozusagen das Wesen dieses Evangeliums gelebt haben. Wohl dem, der jemand vor Augen hat, wo er sagt, das war für mich immer so ein glaubwürdiger Zeuge, Väter und Mütter des Glaubens, die genau das gelebt haben. Es ist ein ganz großes Geschenk, wenn wir das sozusagen gelebt sehen, was Evangelium bedeutet. Was es auch bedeutet, Gemeinde aufzubauen. Es ist eine sehr große Hilfe, wenn dann so andere sich dazwischen mischen, die eine ganz andere Motivation haben. Und ich auf einmal merke, da ist was anders, als ich das bisher erlebt habe. Paulus spricht diese Worte, gibt sie ihnen mit, als eine Vorbereitung, um gesund zu bleiben. Und ich habe dabei ein paar Überraschungen erlebt, und das, obwohl ich dieses Wort doch schon länger kenne. Ich bin ja hergekommen von etwas Negativem, dass ich denke, Mensch, wir sind umgeben von Täuschung, von Manipulation. Gerüchte hat es schon immer gegeben, nicht wahr? Dass man so ein bisschen hin und her redet und die Hälfte davon vielleicht auch stimmt. Aber ich habe gemerkt, wenn ich mich da ein bisschen rein vertieft habe in bestimmte Nachrichten und versucht, ein bisschen nachzugehen, das hat auch einen Sog. Und zwar gar keinen positiven. Das macht was mit mir. Heute wurde schon angedeutet, bestimmte Arten und Dinge, die wir hören, machen uns auch Angst. Sie verunsichern uns. Manchmal verwirren sie auch, weil man gar nicht mehr weiß, was soll man jetzt eigentlich noch glauben? Auf welcher Seite sollte man stehen? Und jetzt sagt Paulus seiner Gemeinde, die übrigens sehr bedrängt war, hatte eine große Sorge um diese Gemeinde gehabt, hatte seinen Mitarbeiter geschickt und dann gemerkt, ach, sie halten an diesem Glauben an Jesus fest. Sie haben immer noch Hoffnung auf den Herrn, der wiederkommt. Und sie haben Liebe untereinander und auch Liebe zu ihm. Und es war auf einmal Erleichterung. Er sagt, wenn er das haltet, bleibt er gesund. Und dann sagt er ihnen, da bin ich ganz überrascht, er skizziert kein negatives Szenario. Er sagt nicht, oh, jetzt wird alles erstmal kritisch. Jetzt müsst ihr schlimme Dinge erwarten. Es ist gar nicht negativ. Er warnt gar nicht groß in dieser Situation, sondern es ist positiv ausgerichtet, diese Worte. Also nicht, Achtung, ihr müsst jetzt sehr aufpassen vor dem Bösen, ihr müsst sehr aufpassen vor der Täuschung, sondern umgekehrt, passt auf, dass ihr das nicht verpasst, was Gott euch geben möchte. So verstehe ich das. Er beginnt diesen letzten Abschnitt, den Geist löscht nicht aus. Das heißt, Gottes Geist will seiner Gemeinde all das geben, was sie braucht, um fruchtbar zu sein. Sein Geist in euch will euch leiten. Sein Geist in euch möchte euch das geben, was ihr braucht, um einander zu ermutigen. Damit die Gemeinde gesund bleibt. Und prophetisches Reden löscht nicht aus. Also verachtet nicht, heißt es hier. Prophetisches Reden in dem Sinne, Gedanken Gottes weiterzugeben, an die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt. Das ist eigentlich schon prophetisches Reden. Eigentlich ganz schlicht. Und seit Pfingsten tut das Gott in der gesamten Gemeinde. Er gibt seine Gedanken weiter. Er liebte es schon immer, dass das Wort Fleisch wird. Unnachahmlich natürlich durch Jesus. Aber er tut das immer wieder, dass er sein Wort durch Menschen zu uns spricht. Man könnte immer wieder sagen, Mensch, warum macht das so schwach? Das ist ganz anders gedacht als im Islam. Da fällt das Wort vom Himmel. Gott liebt es, durch Menschen zu sprechen, die auf ihn hören, die ihn lieben und ihn achten. Gott liebt es, durch euch zu sprechen und durch euch einander aufzubauen. Und jetzt hat offensichtlich Paulus vor allen Dingen die Sorge nicht, er skizziert, wie gesagt, gar nicht das große Böse, sondern er hat die Sorge, löscht den Geist nicht aus. Jetzt frage ich mich natürlich, die allerhöchste Würde, die einem Menschen überhaupt geschehen kann, dass Gott in uns wohnt, dass Jesus in unserem Leben wohnt. Wie ist das denkbar, dass man dieses Feuer auslöschen könnte? Jetzt muss ich euch mal fragen, welche Gründe würden euch denn einfallen dafür? Welche Gründe könnte es geben, das Höchste, was Gott uns schenkt, das Feuer auszulöschen? Vielleicht habt ihr ein paar Ideen, vielleicht aus eigener Erfahrung. Kannst du nochmal wiederholen? Vielleicht, genau, du hörst gar nicht mehr hin, wenn er was sagt, genau. Könnte sein, dass ich bewusst immer wieder gegen das, was Gott sagt, vielleicht handle, ja? Ja. Okay, wenn der Glaube zur Formsache wird, Das kann schon passieren, ne? Also da steckt so ein bisschen dann das Bedürfnis hin, doch ein bisschen mehr Sicherheit zu haben, zu kontrollieren und bestimmte Überraschungen zu vermeiden, die uns durchaus manchmal Jesus hineinführt. Ja. Es ist offensichtlich eine Gefahr in der Gemeinde, dieses Feuer auszulöschen. Es ist ja immer etwas auch, wir wollen ja gar nicht den Geist Gottes kontrollieren, wir wollen ja, dass er uns kontrolliert. Ja, aber manchmal scheinen wir doch ein bisschen sicherer zu leben, wenn wir das so ein bisschen begießen, abdecken. Paulus ist davon überzeugt, Gott gibt euch alles, um als Gemeinde gesund zu bleiben und fruchtbar zu werden in dieser Zeit. Er gibt euch alles, er möchte es euch zusprechen, in euch wirken, was ihr braucht, um Krisenzeiten, um Leidenszeiten durchzustehen. Das finde ich enorm, dieses ganz positive Ausgerichtetsein. Er möchte durch Menschen sprechen. Und diese Selbsterkenntnis, dass Gott sein Wort, seine Gedanken tatsächlich mir schenken möchte. Und gleichzeitig diese Erkenntnis, ich weiß, dass ich fehlerhaft bin. Das mischt sich immer mit Menschlichem. Das ist halt auch so. Aber Paulus stellt das in die Gemeinde hinein. Er stellt das in das Bewusstsein, dass Gottes Geist euch allen gegeben ist, die ihr zu Jesus gehört. Und das entspannt das Ganze wieder enorm. Nicht der, der einen Gedanken empfängt und ihn dann weitergibt, muss sich selbst prüfen, sondern die anderen dürfen das tun. Paulus geht davon aus, rechne mit dem Geist Gottes in deinem Bruder, deiner Schwester. Rechne damit, dass der andere genauso geleitet wird. Den Geist löscht nicht aus, weissagen, verachtet nicht. Ganz positiv gedacht. Und gerade in einer Situation, wo es bedrängt, wo es Angst machen wird, ist es, glaube ich, so wichtig, diese positive Ausrichtung nicht zu vergessen. Die Hauptgefahr ist, dass wir das Wort, das Gott uns zuspricht, sein Geist, der an uns wirken möchte, dass wir ihn nicht vernehmen. Wenn wir ihn haben, dann ist das Entscheidende getan, um zu leben und fruchtbar zu sein. Ich war noch was überrascht. Vielleicht liegt das an mir, der ich gerne Zusammenhänge lese. Die Anleitung, die Regel, die Paulus gibt, heißt, prüft aber alles, das Gute haltet fest, von aller Art des Bösen haltet euch fern. So knapp, so kurz und so schlicht, dass ich schon Sorge hätte, so kurz zu predigen. Also ich mag es gerne ein bisschen ausführlicher, aber ich finde das beeindruckend, dass man sich so knapp ausdrücken kann und dabei ja ein sehr komplexes Thema dabei berührt. Also Paulus, ich fand das großartig, so als Theologe, wie du das in 3 Worten zusammenfassen kannst. Klasse. Wichtig dabei scheint mir zu sein, ich habe in verschiedenen Gemeinden 3 Typen erlebt, die, glaube ich, durchaus meinten, sie beherzigen das. Aber sie haben meistens einen Punkt beherzigt und sind dabei am Ganzen vorbeigegangen. Ich will euch mal die 3 Typen vorstellen, die ich so vor Augen habe. In der Gemeinde, in denen ich so war, gab es erstmal einen Typus von Christen, bei denen war alles gut. Also eigentlich sind das total nette Leute, weil sie es sehr harmonisch mögen. Also du kannst eigentlich machen, was du willst. Sie meinen, oh, das war prima und ganz nett. Und selbst wenn etwas wirklich also gar nicht okay war, dann war es gut gemeint. Und es ist insofern sehr sympathisch, für sie gibt es eigentlich nur gut. Und alle sind lieb und alle sind nett und sie sind auch wirklich nett. Sie haben die eine Schwäche, dass sie es eigentlich nicht mögen, wenn man Problematisches anspricht. Und dass man eine geistliche Diagnose stellen dürfte, die heißt, dass Dinge gut sind, aber es gibt auch Dinge eben, wie das bei einer geistlichen Diagnose ist, die nicht gut sind. Das finden sie nicht so gut, weil das die Harmonie schon ganz schön durcheinander bringt. Und ihre Schwäche ist, dass sie lieber die Sünde und das Böse unter sich dulden und ertragen und manchmal auch den Schaden, den das für andere anrichtet, als dass sie das angesprochen haben wollen. Alles gut. Das ist so ein Typus. Sie wollen das Gute festhalten. Der zweite Typus, ihr ahnt schon, alles schlecht. Also, pass auf vor dem Bösen. Oh, ich war in eine Gemeinde reingekommen, ich war kaum zur Tür, da wurde ich schon gewarnt vor den Irrtümern und den Irrlehren, auf die ich doch unbedingt passen müsste. Und ehrlich gesagt, man sah es ihrem Gesicht an. Es gibt einen Typus von Menschen, denen bin ich auch in der Gemeinde begegnet, da hat man den Eindruck, also die Welt besteht eigentlich nur aus Böse. Und wir Christen müssen uns sehr, sehr bemühen, dass wir nicht ständig in irgendwelche Fallen tappen und wir stehen eigentlich ganz unter dem Einfluss auch dieser Mächte, die überall sind und ist sehr angstbesetzt. Man muss sagen, die Menschen sind nicht ganz so angenehm, weil sie auch das vermitteln. Sie haben einen starken Blick und sie haben auch den Mut, viel Kritisches und Böses anzusprechen. Es ist selten so aufbauend, muss ich ehrlich sagen. Sie haben eine besondere Schwäche. Sie merken gar nicht, was an Gutem da ist. Sie sind selten wirklich von Dankbarkeit erfüllt. Und man kann es ihnen selten recht machen. Weil sie immer was sagen, oh, da ist schon wieder Einfluss und oh, da muss man auch groß aufpassen. Vielleicht kennt ihr das gar nicht, würde ich euch wünschen. Das ist auch eine Gefahr. Sie haben nicht gelesen, dass Paulus sagt, meidet das Böse. Sie beschäftigen sich aber ununterbrochen mit dem Bösen. Und wisst ihr, wie das so ist? Wenn du eine Sache dauerhaft anschaust, spiegelt sich's in deinem Gesicht wieder. Wenn du dich ganz viel mit dem Bösen beschäftigst, wird sich das widerspiegeln. Ich glaube sogar, dass wir in einer Zeit, wo wir vieles an Mächten und an Bösem sehen, dagegen nur angehen können, indem wir viel anbeten, indem wir viel Jesus anschauen. Nur dann bleibst du gesund, wenn du dich mit dem Bösen konfrontierst. Sonst zieht es dich mit in den Sog. Das ist der zweite Typus. Paulus sagt, meidet das Böse. Haltet euch fern davon. Lasst euch nicht davon faszinieren und beschäftigt nicht euch unablässig damit. So, der dritte Typus. Da heißt, prüft aber alles. Sagt man, ja, das ist doch prima. Also ich meine folgenden Typus, den fand ich nicht nur unter Theologen, aber dort besonders gern. Die prüfen immer. Sie behalten zu allem Distanz und versuchen vernünftig, abständig zu beurteilen, was läuft da eigentlich. Das ist an sich erstmal gar nicht schlecht. Das Problem ist, sie bleiben im Prüfmodus. Und zwar immer. Sie behalten immer Distanz. Aber das Anliegen von Paulus war nicht, dass wir immer im Prüfmodus bleiben, sondern dass wir prüfen, um das Gute zu behalten. Das ist das Ziel. Ihr sollt vom Wort Gottes leben. Es soll euch prägen, es soll euch verändern. Und dazu kannst du nicht auf Distanz bleiben. Dazu musst du, wenn du es geprüft haben, sagen, Herr, ich preise dich für dein Wort. Ich möchte so gern, dass es mich verändert und erfüllt und prägt. Ich möchte es bewegen in meinem Herzen. Das geht nicht auf Distanz. Du musst es an dich heranlassen, dass es auch mal dein Gefühlsleben mitpackt, was Jesus für dich tut. Versteht ihr die Gefahr? Dass du immer das Wort, von dem du leben könntest, immer nur auf Ferne betrachtest. Es gibt das Böse, es gibt das Gutes und du beurteilst es. Aber es soll dich verändern, es soll dich stärken, du sollst davon leben. Also wie das manchmal mit den Worten der Bibel ist, wenn du es zusammenhältst, was Paulus sagt, wird es gesund und gut. Prüft alles und das Gute haltet fest. Und zwar nicht im Sonne, ich steck's mal ein und hab's jetzt bei mir, sondern lebt davon. gib es mit Freude weiter. Es ist gut. Und das Böse, halte dich davon fern. Lass dich nicht davon prägen. Und erstaunlicherweise ist Paulus da sehr angstfrei, sehr entspannt, wie er das seiner Gemeinde sagt. Und das ist für mich die dritte Überraschung gewesen, dass Paulus davon ausgeht, dass seine Gemeinde das kann. Es ist ein Aufruf an die gesamte Gemeinde. Das ist eure Verantwortung sozusagen. Prüft alles. Behaltet das Gute. Meidet das Böse. Das traut er euch zu. Das traut er euch zu, weil Gottes Geist euch geschenkt ist. So, jetzt kommen wir aber nochmal dahin, dass das ja gar nicht so einfach ist und dass sich das manchmal mischt. Ich will euch ein Beispiel geben dafür. Ihr kennt doch alle die Geschichte, als Jesus seine Jünger fragt, was denkt ihr, wer ich bin? Ist einigermaßen bekannt, ne? Gibt es in verschiedenen Evangelien. Wenn wir mal von Matthäus Evangelium ausgehen, antwortet wer am schnellsten? Ja, also Petrus. Und Petrus sagt so sinngemäß, genau, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Und dann ist interessant, wie Jesus das beurteilt. Er sagt, Mensch, gute Idee. Hast du gut gemacht, Petrus. Was sagt er? Wie schätzt Jesus das ein? Übrigens, da läuft genau das ab. Geistliche Diagnose sozusagen stellen. Wie schätzt es Jesus ein, was Petrus da sagt? Ja? Das hat dir der Vater im Himmel offenbart. Das ist nicht von Fleisch und Blut. Da hat Gott dir etwas gezeigt, was du gar nicht selbst fabrizieren kannst. Was für eine Gnade, wenn Menschen das erkennen. Christus, du bist mein Retter. Du bist der lebendige Sohn Gottes. Das hat dir der Vater offenbart. Und jetzt sollte man meinen, Petrus, er kriegt danach das Wort, du bist der Felsen. Wow, da kannst du erstmal drauf bauen. Und das ist so interessant, dass direkt im nächsten Atemzug Matthäus weitererzählt. Einige nicken schon, sie kennen ja schon die Geschichte. Jetzt beginnt Jesus ihnen etwas zu offenbaren. Und er offenbart ihnen, dass dieser lebendige Sohn Gottes einen harten Weg vor sich hat. Dass die ganzen Oberen im Volk ihm, ich sag's mal, nicht nur zusetzen werden, sondern sie werden ihn quälen, sie werden ihn foltern, sie werden ihn anspucken, sie werden ihn töten. Petrus ist der Felsen, er hat Offenbarung vom Vater und er sagt ganz normal das, was ganz viele wahrscheinlich von uns sagen würden. Also pass mal auf, Gott ist ein Gott der Liebe und er kann nicht wollen, dass du leiden musst, oder? Es passt doch gar nicht zusammen damit, dass er dich einen Weg führt, auf der dich in die Schmerzen hineinführt, in eine Verachtung hineinführt. Das ist aber nicht Gottes Seite. Also Gott bewahre, das passiert dir nicht. Ist doch verständlich, oder? Ich denke mal, zumindest in Deutschland, dass wir ganz häufig so denken, dass selbstverständlich Gott nicht zulassen kann, dass wir leiden, dass wir in Schwierigkeiten wirklich kommen, dass es wirklich hart wird. Das geht eigentlich nicht. Und wir sagen, bloß nicht. Wie beurteilt Jesus das? Jetzt wird's hart, ne? Das hat mich immer wieder schockiert. Also ich habe mir noch nicht so eine geistliche Diagnose erlaubt an manchen Stellen. Hinter mich, Satan. Denn du meinst, ja, was meint er denn? Ja, offensichtlich kommt es hier zum Gemisch, ne? Es ist ja zutiefst menschlich. Es ist doch zutiefst uns nah, dass wir sagen, nee, also Leiden, Schmerzen, das ist nicht. Und das kann Gott ja auch gar nicht wollen und sowas. Und erst recht nicht für Jesus. Und Jesus sagt, das ist menschlich und eine Versuchung. Gott führt durchaus manchmal Wege, die unbegreiflich sind. Das heißt nicht, dass er nicht heilt. Das heißt nicht, dass er an manchen Stellen rettet, dass er lindert, dass er durchträgt. Auch das erleben wir. Aber es gibt Wege, die er führt, die sind höher als unsere Gedanken und wir kommen damit nicht klar, außer dass wir sagen, Herr, ich begreife es nicht, aber dein Weg, deine Gedanken sollen sich verwirklichen. Ich habe vorhin denken müssen an eine unserer besten Freundinnen. Sie ist mitverantwortlich durch ihr Gebet, sage ich mal, dass ich diesen Weg beschritten habe in die Mission als Pastor damals. Ich kenne kaum eine so intensive, tiefe Beterin. Sie ist jetzt knapp 60, als wir uns kennenlernten, war sie gut 20. Und seit ich sie kenne, hat sie schwerste Schmerzen. Sie hat verschiedene Krankheiten, die sie vererbt bekommen hat. Weichteilrheuma, was weiß ich, alles Mögliche. So schlimm, dass heute die Schmerztherapien nicht mehr anschlagen. Und wir haben gebetet, die Gemeinde hat gebetet. Immer wieder und wieder. Und es gab Zeiten, wo es gelindert war und wo es wieder besser wurde, wo sie wieder einigermaßen gehen konnte. Und dann Zeiten, wo sie manchmal 10 Minuten sitzen kann, manchmal nicht liegen, nicht stehen, nicht gehen kann. Und kürzlich, als sie geschrieben hat, du, ich gehe unter, habe ich nochmal geschrieben und gesagt, weißt du, Monika, du bist für mich mit der anderen Frau, wo sie zusammen eine WG haben, so ein Beispiel, wie Gott Fruchtbarkeit schenkt durch einen Menschen. Wie Gott euer Gebet segnet, ihm so viel Kraft gibt. Das ist völlig unbestritten für mich, so gewiss, wie sehr er euch berufen und erwählt hat. Ich verstehe es nicht, aber es liegt nicht am Glauben. Es liegt nicht an unserem Wunsch. Ich habe nur die tiefe Ahnung, dass dieses Leiden, das Gott zulässt, eine tiefere Bedeutung hat, als wir nur ahnen können. Für Gott. Für etwas, was wir noch gar nicht überschauen können. Ich habe ihr auch geschrieben, weißt du, es ist so menschlich. Weißt du, ich habe Fußballschuhe. Und einen Fußballschuh habe ich aufgehoben, den mochte ich besonders gern von den beiden. Der sieht schrecklich aus. Der ist aufgeplatzt, der ist rissig, der ist kaputt, er ist immer noch ein bisschen dreckig, er ist abgenutzt. Habt ihr eine Ahnung, was ich diesen Fußballschuh also geschlagen habe? Was der für Schläge abgekriegt hat? Wie ich den beim Fußball benutzt habe, um kräftig drauf zu hauen. Und deswegen ist er ja auch irgendwann mal kaputt gegangen. Ich habe gesagt, weißt du, ich fürchte, ich kann dem Fußballschuh nicht vermitteln, wie wertvoll der für mich ist. Erklär mal dem Fußballschuh, dass ich ihn ganz besonders geliebt habe und angezogen habe, dass ich ihn ganz besonders gern gebraucht habe. Und ohne ihn hätte das mit dem Fußballspiel nicht geklappt. Mit den Schuhen geht das nicht so gut. Aber erklär mal, dass dem Schuh, der ununterbrochen Schläge abkriegt und der daran kaputt geht, dass ich ihn ganz besonders wertgeschätzt habe. Ich fürchte, er versteht es nicht. Sie schrieb mir, das hat ihr geholfen. Wisst ihr, manche Dinge in unserem Leben, glaube ich, können wir nicht alle begreifen. Aber es ändert daran nichts, dass Gott uns gebraucht, uns wertgeschätzt hat. Und wenn wir manche Schläge aushalten, selbst wenn wir an manchen Dingen sogar nicht heile bleiben, dass er uns erfüllt mit seinem Geist und uns liebt. Vielleicht kann er es uns verständlich machen. Und wenn er euch begnadet und ihr aufgerichtet seid, preist ihn dafür. Ich denke, dass es manchmal nicht einfach ist zu unterscheiden, das Gute, das Gott uns geben möchte. Manchmal sind seine Gedanken höher als unsere. umso mehr müssen wir um seinen Geist beten in dieser Zeit. Das wünsche ich euch so sehr, dass sein Geist unter euch so lebendig ist, dass ihr einander aufbauen, stärken könnt, dass ihr wertschätzt die Menschen, die das euch vorleben und sie achtet und liebt. Und dass ihr ganz ohne Sorge und Angst in die Zeiten hineingeht, die noch kommen, weil er euch alles gibt, um gesund zu bleiben und als Gemeinde einander zu lieben und sein Wort bewahrt. Seid ohne Sorge, hat's im Blick und er schätzt euch wert. Und weil das ja, glaube ich, ganz so recht ist, würde ich gerne an das Ende dieser Predigt noch die Worte stellen von dem, was ich gesagt habe, prüft alles. Und wenn ihr was Gutes dabei entdeckt habt, dann haltet es fest und lasst es euch nicht rauben. Und wenn etwas dabei ist, wo ihr sagt, das war nun gar nicht gut, dann meidet es. Vergesst es wieder. Ich würde gerne noch beten. Ach, wir danken dir, dass du selbst in uns wohnen möchtest. Wir danken dir, dass du uns deine Gedanken deutlich machst, andeutest. Wir danken dir für unsere Geschwister, Herr, durch die du zu uns sprechen möchtest. Und ich bete, dass du uns erfüllst mit dir, dass du uns stark machst, Unterscheidungsvermögen gibst und dass wir Sehnsucht haben nach deinem Wort, Sehnsucht haben nach Gemeinschaft mit dir und dass unser Herz zu schlagen und voller Freude zu sein beginnt, wenn wir merken, du bist da. Und dass alles, was du sagst, Herr, dass wir es in unsere Herzen hineinnehmen möchten und nicht mehr loslassen. Wir brauchen dich, Jesus. Wir brauchen dein Wort. Und wir preisen dich, dass du all das gibst, was wir brauchen. Ich preise dich, dass du dieser Gemeinde alles gibst, was sie braucht, um in dieser Zeit zu leben und fruchtbar zu sein für dich. Verherrliche du dich durch sie und mach sie ganz frei von Angst, mit einem großen Vertrauen zu dir, mit einer großen Liebe zueinander, dass sie einander, dass sie Johann stärken können, dass sie einander befördern und besser machen. Herr, lass das gelingen durch deinen guten Geist und durch dein Wort. Wir preisen dich, dass du unter uns bist. Und für jeden, der angeschlagen und angefochten ist, Herr, trage ihn. Baue ihn auf. Lass deinen Frieden nicht aus ihren Herzen weichen und ihr Vertrauen, dass du sie liebst. Wir beten dich, erbarm du dich über sie. Amen.